Wie wird man ein DJ? Dieser Frage widmen wir uns heute zum dritten Mal. Und zum dritten Mal haben wir auch jemand als Gast, der das sehr gut beantworten könnte, denn er hat schon in über 40 Ländern auf diesem Planeten aufgelegt. Es ist Markus Binnapfel, den viele Techno-Freaks auch unter dem Namen Kaiser Susai kennen. Hallo Markus.
Hallo Thomas, schön wieder dabei zu sein.
Heute widmen wir uns dem Thema, das ja am besten zu diesem Podcast, der den Namen Musikproduktion im Titel hat, passt, nämlich das Thema, wie produzierst du deine Tracks. Dazu haben wir uns schon mal unterhalten, du warst nämlich zu Gast in Mutant Sessions. Wenn ihr also auch mal sehen wollt, wie Markus ausschaut und wie er arbeitet, mit welchem Programm er arbeitet, dann könnt ihr mal reinschauen. Sucht einfach auf YouTube nach Mutant, das schreibt man M-U-G-E-N-T, Mutant Sessions, Kaiser Susai. Also Mutant und Kaiser sollte eigentlich reichen, dass ihr das gleich findet. Dort spreche ich mit Markus 1,5 Stunden über einen Track, den er produziert hat. Lieber Markus, wie produzierst du denn Musik? Erzähl mal.
Also, wie produziere ich heute Musik? Das hat sich über die Jahre ja auch geändert. Ich komme ja noch aus der alten analogen Zeit und damals ging das alles ein bisschen anders. Heute versuche ich so minimalistisch wie möglich zu arbeiten, mit so wenig Equipment wie möglich und versuche so digital wie möglich zu bleiben. Ganz einfach, weil ich halt sehr viel on Tour bin und ich on Tour eben auch nur einen Laptop habe. Da muss dann alles drin sein und damit muss ich dann eben auch kreativ sein können. Und insofern entstehen tatsächlich sehr viele Tracks on the road in irgendwelchen Flughäfen, Flugzeugen oder unter der Palme in Thailand oder oder am Beach in Melbourne, egal wo. Ich habe eigentlich fast immer irgendwie einen Laptop dabei und Kopfhörer und kann also überall kreativ sein.
Und wie wir vor 20 Jahren beide auf Ibiza waren, hatten wir beide auch schon einen Laptop, ein MacBook. Und damals war es nicht ernstzunehmend möglich, einen Track zu produzieren. Es gab zwar schon die Möglichkeit, Logic aufzumachen und ein paar Spuren reinzuziehen, aber ein ganzer Track ging sich einfach von der Rechenpower nicht aus. Heute geht das ja großartig und man könnte auch ein ganzes Album in einem File machen. Es gibt hier eigentlich fast keine Grenzen mehr.
Ja, ja.
Mit welchem Programm, ich meine, ich weiß es, aber mit welchem Programm arbeitest du aktuell?
Aktuell mit Bitwig. Und ich denke auch, das ist das Programm, mit dem ich in den nächsten 10 Jahren arbeiten werde, wenn sich das weiterhin so entwickelt, wie ich denke, dass es das tut. Es ist sehr fortschrittlich, wenn es um elektronische Musik geht. Es ist ein ganz tolles Programm. Bisschen Werbung für Bitwig an dieser Stelle. Das sind die Leute, die Ableton gemacht haben, was ja auch ein Programm ist.
Du kommst auch von Ableton, oder?
Eigentlich nicht, komme von Logic. Mhm. Und das war mir dann irgendwann zu begrenzt mit Logic, eben auch gerade für elektronische Musik, weil es doch eher ein Aufnahmeprogramm war. Und habe dann Ableton ausprobiert, was mir dann nur bedingt gefiel. Nicht, weil es nicht besser war für elektronische Musik, sondern weil ich einfach die Maske auch nicht mochte und das ganze Handling. Und dann kam Bitwig auf den Markt und dachte, wow, das ist es jetzt. Das hat ein Interface, was mir gefällt. Es klingt super und du kannst halt irgendwie hervorragend elektronische Musik damit produzieren. Und dabei bin ich dann geblieben und sehr happy bis heute.
Wie baust du denn so einen Track auf? Hast du schon eine feste Idee oder kommen die Ideen beim Arbeiten und du probierst einfach ein bisschen rum? Wie kommt so ein Track zustande?
Das ist unterschiedlich. Das hat auch immer ein bisschen so mit dem Genre zu tun, in dem ich mich gerade bewege. Ist es Techno, komme ich eher so aus den Drums und aus der Kick und dem Sub-Bass. Ne? Wenn ich melodiöse Musik mache, elektronische Musik mit vielen Melodien, dann komme ich eher aus den Harmonien, aus Klangfarben. Und schaue, ob da etwas ist, was mich inspiriert. Und kümmere mich dann nachhaltig erst um Schlagzeug. Also das ist wirklich genreabhängig. Und was ich eben auch spannend finde, weil ich mich dadurch eben auch nicht ständig Schema-F-mäßig wiederhole, sondern weil ich immer andere Herangehensweisen habe. Und dadurch natürlich auch andere Klangfarben entstehen, andere Muster entstehen, andere Arrangements entstehen. Und auch eben andere Genres eben auch entstehen. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel, bin dabei, ein Album fertigzustellen für ein Projekt von mir, das nennt sich Purple Kaiser. Das ist ja so ein alter Ego-Projekt, was jetzt kein Techno ist, sondern eher melodiösere elektronische Musik, auch deutlich langsamer, 120, 122 Beats. Dort finden sich Deep House Sachen, genauso wie Trap, genauso wie Sounddesign, Soundtrack Sachen, die sind alle jeweils anders entstanden. Manchmal war es eher so ein Soundteppich, der mich inspiriert hat, oder ich hab irgendwie bin in Programm rein, was mit Granularsynthese arbeitet, und habe dort irgendwie was Spannendes gefunden und habe es von dort aus aufgebaut. Das sind immer dann einzelne Sounds und Farben, die mich inspirieren und um die herum ich dann letztendlich einen Track bastel.
Ja, das heißt also, es ist gar nicht so wichtig, mit dem Beat zu beginnen, wie das viele machen und so weiter, sondern du konzentrierst dich auf eine Idee, die du hast, fangst eigentlich mit der an und aus der heraus entsteht das Ganze.
Ja, richtig.
Wenn du sagst, es kann eine kompositorische Idee sein, wenn du mehr was, du hast gesagt, wenn du was mehr Melodiöses machst, dann fängst du dann tatsächlich mit einem Klavier an? Oder mit was entwickelt man dann eine Melodie und so weiter?
Es kann schon sein. Es gibt zum Beispiel ein, zwei Tracks auf dem Album jetzt, wo ich ganz klar von der Chord Progression her kam, wo ich dachte, oh, das ist eine geile Chord Progression. Da war es erstmal gar nicht so wichtig, welcher Klang dahinter saß, sondern einfach, es war diese Chord Progression, wo ich dachte, die ist toll, mit der möchte ich irgendetwas machen. Ja? Und habe dann erst angefangen, die Sounds zu dieser Chord Progression zu suchen und dann zu suchen, okay, gibt es da Arpeggiatoren, die dazu passen würden? Welcher Bass passt dazu? Arbeite ich dort noch mit einem, arbeite ich mit einem Gator? Wie kriege ich da Bewegung rein? Arbeite ich dann mit Granularsynthese? Was kann ich machen, um das Ganze aufzublasen? Und dann kommt hinterher, okay, jetzt brauchen wir mal eine Kick, ja. Gucken wir mal, was geht da noch, wie soll das rhythmische Fundament sein? Was dann aber gar nicht so wichtig ist, weil das Ganze dreht sich eigentlich tatsächlich eher um die Chord Progression und auch diesen Soundtrack-Gedanke. Und dann kommen dazu Effekte, Farben, noch Melodien, die ich oben drauf packe, was wieder ganz andere Klangfarben sind. Und plötzlich wird aus dieser Chord Progression dann letztendlich so ein ganzer Song oder ein ganzes Werk mit unterschiedlichen Farben und Tupfern und Effekten etc. etc.
Cool. Wie machst denn du Schlagzeug-Sounds? Wo kommen die Sounds her? Also verwendest du Samples? Wenn ja, aus welcher Library? Feuerst du sie über den Sampler ab oder nutzt du Plugins? Wie kommt das Schlagzeug meistens bei dir zustande?
Auch hier ist es unterschiedlich. Also natürlich fahre ich dann auch mal irgendwie eine Kickdrum oder Hi-Hats aus fertigen Sample-Libraries ab, weil es einfach schon da ist und weil es auch genremäßig dazu passt. Wenn es jetzt elektronischer wird, deutlich elektronischer, sage ich mir mal, okay, weißt du was, ich baue mir jetzt eine Hi-Hat aus einem Instrument selbst oder baue mir auch eine Bassdrum komplett selbst aus einem Gerät oder aus einem Modularsystem, wo ich einfach sage, ich möchte jetzt, es soll sehr technisch klingen, es soll sehr nach Maschine klingen, es soll nicht nach Sample klingen. Dann baue ich es auch mal selbst, um halt diesen Charakter dann zu bekommen. Soll es halt dreckiger werden, dann arbeite ich auch gerne mal mit Samples, weil die dann den Dreck einfach auch schon mitbringen. Und wenn es um dreckigen Techno geht oder House, ist man da mit Samples auch sehr gut aufgehoben. Also auch hier wieder, je nach Genre, je nach Inspiration, bin ich da völlig unterschiedlich am Werk.
Wenn jemand jetzt klassischen Techno produzieren möchte, gibt es denn da irgendeine Library für Drum Sounds oder so, die du empfehlen würdest?
Naja, da gibt's, bis der Arzt kommt. also gute Sachen werden gemacht von Audiotent, wenn ich jetzt mal kurz Werbung mache. Sennheiser machen auch qualitativ sehr hochwertige Sachen. Dann gibt es
Entschuldigung, die Firma Sennheiser, die ich jetzt eher als Mikrofonfirma kenne, machen auch Libraries, ist das so?
Ja, die schreiben sich anders. Das ist die Sennheiser Mikrofon, die schreiben Sennheiser oder so, aber sprechen sich, glaube ich, aber genauso aus, bin ich mal sicher. Dann gibt es auch bestimmte Techno-Produzenten, wie zum Beispiel der Dino Maggiorana. Oder die Unity, das sind Leute, die letztendlich auch als Techno-Produzenten Libraries letztendlich selbstständig rausstellen. Also Leute, die auch tatsächlich mit Genre zu tun haben, wo man sich auch bedienen kann, was immer dann auch gleich genreaffin ist und dann dementsprechend auch passt. Ne? Also für jedes Genre gibt es auch Cyberlibraries, wo es dann eigentlich, ja, wo man sich umhören kann und sich inspirieren lassen kann.
Gibt es Dinge, die du regelmäßig machst, technische Tricks, wie du deine Drum-Sounds anreicherst? Ich sage mal, nimmst du hier vielleicht auch mal Geräusche, die du zu Drums dann verarbeitest? Oder machst du Hall-Effekte, die zu neuen rhythmischen Elementen werden? Also was außer Drum-Samples könnte in deinen Tracks noch vorkommen, was auch dazu beiträgt, einen Beat zu machen?
Ja, auch dort wieder von Genre zu Genre unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel jetzt die modernen Techno nehmen und reden von mit modernen, großen, fetten Bassdrums, dann wird sehr viel mit Hall gearbeitet, mit Delay, auch mit Rumbles, um halt so einen hallenmäßigen Effekt zu bekommen für diese großen Bassdrums. Ja, das würde man dort verwenden. Machst du aber im Haus oder im elektronischen Musikbereich dann wieder weniger. Da kann man dann eher arbeiten mit so Effektgeschichten, die halt so ein bisschen kleiner klingen. Im Techno muss alles relativ brachial sein, zumindest wenn wir um den Main Room Techno sprechen. Wenn es darum geht, dann muss alles sehr brachial sein und sehr laut. Ja? Ansonsten klassische Elemente, die ich natürlich immer benutze für alle Genres, sind natürlich Kompressoren auf den Einzelinstrumenten und noch viel mehr auf den Bussen, um dem Ganzen auch so einen gewissen Rhythmus über die Kompression zu verpassen. Ich arbeite mit Saturatoren, um das Ganze eben auch noch ein bisschen rauer und dreckiger zu bekommen.
Saturator, so ein Distortion-Effekt letztendlich.
Genau.
Der richtig. Aber nicht so böse verzerrt, dass da jetzt gleich ein ganz anderer Sound draus wird, der wirklich böse klingt, sondern er reichert ihn so ein bisschen an, dass er kräftiger und voller
im klingt. Obertonbereich, genau. Genau so ist es. Und da kann man auch mit Bandmaschineffekten arbeiten. UHE, das Saturn ist zum Beispiel so ein Gerät, wo man so ein bisschen Farbe mit reinbringen kann. Aber da reden wir jetzt alle schon über so Verschönerungsgeschichten im Prinzip.
Ja. Ne? Ja, so. Na gut, dann bleiben wir noch beim Arrangement, sage ich mal. Gehen wir mal weiter zum Thema Soundeffekte. Ich weiß nicht, ob das heute noch ganz so ist auf aktuellen Tracks. Früher hatte man immer dann so auf dem Beginn einer 16-Takte-Gruppe so den klassischen Impact-Sweeper, der so stehen da macht und gerne dann in den Breaks genau das Gegenteil, so die Reverse-Sound-Effekte, die zu eins hinschieben. Passiert das heute noch so und wenn ja, wie machst du diese Sachen? Passiert es vor allen Dingen auch in deiner Musik, ist ja natürlich auch die relevante Frage hier.
Jein. Es gibt natürlich so, wo du sagst, diese weiße Rauschen-Sweeper, die sind natürlich so ein bisschen durchgenudelt. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich spannend. Mit Reverse-Effekten zu arbeiten, natürlich ist trotzdem sinnvoll, weil man macht es ja, weil die einen bestimmten Effekt haben, weil sie dich im Prinzip in den nächsten Part mit reinziehen. Mhm. Aber um jetzt zu sagen, ich packe jetzt wieder das weiße Rauschen aus, was ein bisschen langweilig ist, kann man ja auch sagen, pass mal auf, ich nehme jetzt etwas von mir, was in dem Track schon drin ist, setzt einen langen Hall drauf, ja, sample das ab und dreht das Sample dann um und habt insofern auch einen Reverse-Effekt, aber mit einem Klang aus deinem Song. So, und somit ist das Ganze schon personalisiert und einfach schon nicht mehr so 0815 als Beispiel. So, und auf Effekte übertragen ist es so, dass ich schon versuche, mittlerweile die meisten Effekte, die ich habe, eben auch selbst zu generieren. Aus meinem Song, indem ich dann einfach sage, pass mal auf, ich habe hier ein Element, das ist in dem Track schon drin und hau mir das jetzt irgendwie in Cycles rein oder so, also was jetzt für Granularsynthese ist und schau mal, was für witzige Effekte ich da rausbekomme und baue das dann wieder neu in meinen Track ein. Ja? Mhm. Also ich versuche die Sachen schon selbst zu machen, damit sie eben auch eine eigene Handschrift haben.
Ja, auch hier darf ich kurz ein bisschen erklären, wovon du sprichst, weil vielleicht nicht jedermann mit Granularsynthese was anfangen kann. Ich glaube, Granularsynthese könnte man so beschreiben, dass man ein Sample loopt und den Loop so klein und eng macht, dass man das Gefühl hat, der Ton bleibt an der Stelle stehen. Super Zeitlupe. Mhm. Und dann kann er sich aber auch ganz langsam bewegen. Das heißt, man kann dann so durchs Audio-File so langsam durchfahren, dass aus Hallo wird so So irgendwie. Und da kann man natürlich, wenn man das jetzt nicht nur mit Stimme macht, spannende Sachen machen. Und du nutzt das, dass du, das fand ich gerade einen interessanten Aspekt, dass du also Dinge, die in deinem Arrangement schon da sind, in den Sampler ziehst, da Granularsynthese machst, um einen Reverse-Effekt zu generieren. Habe ich das so
richtig? Ja, das mit dem Reverse-Effekt war generell so eine Idee, wo man sagen kann, man macht es einfach selbst, indem man mit dem Hall letztendlich ein Sample abfeuert und dann das Ganze umdreht und dann hast du so einen Reverse-Effekt. Das war jetzt ein Beispiel. Und das andere Beispiel war halt mit Granularsynthese einfach dein Sample zu nehmen und so komplett zu verfremden, dass etwas Neues entsteht, aber dennoch es Bezug hat zu deinem Song. So, und damit kannst du deine eigenen Effekte im Prinzip machen. Und dadurch wird es halt personalisiert. Ja.
Wir gehen im Arrangement um eine Spur weiter. Auf dieser Spur steht Bass. Wie würdest du denn allgemein sagen, sind Bässe im Techno? Und was nimmst du gerne her, um solche Sounds zu erzeugen? Gibt es da Presets oder programmierst du die selber, Samples? Wie gehst du davor?
Auch hier ist, wenn wir über Techno reden, klassischen Mainroom-Techno, Peak-Time-Techno, wird sehr viel nur mit dem Subbass gearbeitet und dem leichten Subbass, weil alles andere wäre schon wieder zu viel. Du hast häufig eine Kick und die versetzt du dann mit einem Delay oder einem Hall und schaffst halt so ein Sub-Bass-Rumble, sage ich mal, dazu. Was zum Teil gar keine Figur mehr ist, sondern nur so ein Widerhall, um letztendlich die Bassdrum irgendwie zu verlängern oder den gewissen Rhythmus zu geben. Ne? Das wäre jetzt für Techno. In anderen Spielarten des Techno oder House oder benutzt du halt Synthes, die halt auch im Bassbereich eine Melodie spielen können oder ein Basspattern, was sich auch hörbar als Basspattern durchsetzt oder eine Melodie spielt. Und also und dann dementsprechend nicht nur so ein Effekt-Rumble ist. Kommt immer auf das Genre drauf an. Und je nachdem, in welchem Genre ich mich gerade befinde, passe ich den Bass halt dementsprechend eben auch an und sage, entweder ich brauche nur einen Effekt oder ich brauche eine Melodie oder ich brauche ein einfaches Pattern oder ich brauche vielleicht auch ein Arpeggio mit 16-Noten, was den Bass dann halt sehr schnell macht. Immer unterschiedlich. Es kommt da ganz auf das Material drauf an.
Okay. Jetzt gehen wir noch eine Spur weiter runter, da kommen dann wahrscheinlich verschiedene Akkordinstrumente, Melodieinstrumente. Was sind denn so Klangerzeuger, mit denen du prinzipiell gerne arbeitest?
Klassisch reden wir zum Beispiel über Moog-Sounds. Moog-Synthesizer werden im Techno sehr, sehr gerne benutzt oder Geräte, die artähnlich sind, um Bässe zu generieren oder auch Arpeggiators und Melodien. Und da gibt es natürlich so einige Geräte, die letztendlich immer wieder gerne benutzt werden. Ich glaube, weiß nicht, ob wir da jetzt durchgehen müssen, welche Fabrikate das sind oder was da irgendwie Sinn macht. Auch hier gilt, pro Genre sind die Geräte zum Teil halt komplett anders. Aber Moog ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo es sagt, da kann sich eigentlich fast die komplette Techno-machende Gemeinde darauf einigen, dass man Moog-Sounds irgendwie in irgendeiner Form immer wieder verwendet und immer wieder benutzt werden.
Was nimmst du konkret um Moog-Sounds? Nachdem du es gesagt hast, du arbeitest gerne im Flieger, da hast du wahrscheinlich keinen echten Moog dabei, könnte ich mir jetzt vorstellen. Was nutzt du, um Moogs zu simulieren?
Es gibt also erstmal die ganzen Plugins von Arturia, um jetzt mal wieder hier Werbung zu machen. Der Arturia Maxi Boot, den habe ich hier. Dann gibt es was ist das Ding da hier im Contact? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von Native.
Native Instruments hat so eine neue Serie gemacht, wo sie so Moog-Synthesizer simulieren, aber den Namen wüsste ich jetzt auch nicht auswendig.
Ja. Da gibt es verschiedene Hersteller, die da eigentlich in dem Bereich letztendlich tätig sind. Also nicht jeder muss sich jetzt für viele, viele tausend Euro einen echten Moog ins Zimmer stellen. Man kann das auch schon recht gut mit Plugins lösen. Obwohl ich sicher bin, dass dort jetzt einige Leute widersprechen werden und sagen, nein, nur das analoge echte Gerät bringt den richtigen Bass, so wie man ihn braucht. ich persönlich komme gut klar mit den Plugins und für mich haben die meisten genug Bass und Dichte. Im Gegenteil, ich muss ja meistens auch schon wieder Bässe letztendlich im Subbereich rausdrehen, weil es sonst auch einfach zu viel wird im Arrangement.
Ja. Gibt es denn auch Sounds, wo du sagst, die versuchen jetzt gar nicht wie alte Synthesizer zu klingen, sondern ganz im Gegenteil, die versuchen möglichst anders und modern und interessant und neu zu klingen? Und mit was zu was würdest du da am ehesten an Plugin greifen?
Auch dort gibt es natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten. Von mir persönlich gesprochen, und das gilt zurzeit, und wir haben auch schon das kurz angeschnitten, Granularsynthese ist für mich momentan das Ding schlechthin, weil man dort aus jedem x-beliebigen Furz Klang irgendwas die total abstrusesten Geschichten sich basteln kann, die mit dem Organ absolut nichts mehr zu tun haben und sich in völlig neue Klangwelten entführen. Und das mit einer normalen Klangsynthese, so wie wir es kennen, dann auch nichts mehr zu tun hat. Und das finde ich gerade fürchterlich spannend. Wer sich für solche Klangfarben interessiert, der ist da einfach goldrichtig aufgehoben.
Finde ich auch, weil das Interessante dran ist, es klingt dann doch anders als ein Synthesizer. Es klingt, irgendwie hat es was Organisches, aber irgendwie ist es auch nicht organisch, weil es klingt halt doch nicht wie normal in der reellen Welt aufgenommen. Es ist so ein Zwitter irgendwo in der Mitte, der echt spannend ist. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit Granularsynthese zu experimentieren. Sprechen wir mal kurz über das Thema Mixing. Ist Mischen allgemein etwas, was beim Produzieren gleich mit passiert? Das heißt, du hast irgendein neues Instrument und setzt auch gleich den EQ und den Hall noch mit drauf? Oder ist es schon auch ein bisschen ein Thema, wo man sagt, so, jetzt ist das Arrangement fertig, jetzt gehen wir mal den Mix an?
Ja, also sowohl als auch. Ich persönlich mixe beim Schaffen des Songs im Prinzip immer gleich mit. Nicht in Perfektion, aber grob, um einfach auch zu sehen, passt der Sound sich da eigentlich ein in das Arrangement oder in das, was ich da gerade mache? Passt der da komplett rein oder liege ich da eigentlich falsch? Und dazu muss ich schon mal so grob irgendwie ein grobes EQing, Hall, Delay oder solche Sachen setzen, damit ich das beurteilen kann. Ja, deshalb mache ich das schon immer gleich mit, aber auch nur grob, nicht im Detail. Ich gehe jetzt nicht hin und fange jetzt an, irgendwie die ganzen Störfrequenzen rauszuziehen, weil irgendwo in einer Harmonik da irgendwas raussticht. Das mache ich dann tatsächlich erst später im Detail. Mhm. Aber das Grobe gleich mit, ja.
Jetzt habe ich zwei konkrete Fragen von Abonnenten. Ich habe kurz in der Gruppe Thomas Foster Music Production habe ich gepostet, dass wir ein bisschen plauschen wollen und da kamen auf die Schnelle zwei Fragen auf. Zum einen wollte der Dennis wissen, hat Markus eine bestimmte Reihenfolge, um einen Track entstehen zu lassen? Darüber haben wir eigentlich schon geredet. Aber, und welche Tipps kann er zum richtigen EQing von Drums, Kicks geben?
Gott, da gäbe es so viel zu sagen, aber ich glaube, dass das wirklich wahre, wichtige und richtige generell ist, je weniger du machen musst bei einer Kick oder auch bei den Drums generell, je weniger du eingreifen musst, umso richtiger bist du wahrscheinlich mit dem gefundenen Klang. Wenn du die Kick erst irgendwie massiv komprimieren musst und EQen musst, um dann irgendwie das Richtige zu finden, dann bist du möglicherweise mit dem Sound, den du da hast, nicht richtig. Mhm. Also so gehe ich auch immer vor, ich versuche von vornherein, auch bei Drums, auch der Kick, das gleich so zu machen, dass es eigentlich schon so stimmt, ich da eigentlich gar nicht mehr viel machen muss. Und dann gehe ich in die Gruppe, also die Subgruppe der Drums und lege da nochmal einen Gruppenkompressor drüber und versuche das Ganze ein bisschen tight zu kriegen, damit es irgendwie glut sozusagen, ja, also schön zusammenklebt. Aber die einzelnen Sounds, ich will da nicht mehr viel machen, dann weiß ich, dass es passt. Also das ist ein Tipp, den ich nur jedem mitgeben kann. Und dass man natürlich dann hinterher nochmal feststellt, hoppla, weißt du, im Playback irgendwie, da muss ich unten vielleicht bei 80 oder 70 Hertz nochmal ein bisschen was anheben bei der Kickdrum. Und ich nehme jetzt ab unter 20, nehme ich sowieso alles raus, weil das frisst mir nur Energie im Speaker und so. Das ist klar, solche Sachen machst du natürlich, ne?
Ja.
Und manchmal stellst du auch fest in der Drumgruppe, weißt du was, bei 200 Hertz, da machen wir noch so mal so eine kleine Beule nach oben, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Wärme und Schub. Alles fein, aber das sind dann schon wieder so Sachen, wo man sagt, damit verschönert man das Ganze eigentlich schon wieder, ne? Aber es muss eigentlich schon ganz platt und ohne Kompression, muss es eigentlich schon geil klingen, ne? Dann bist du richtig.
Bei mir hier im Studio sitzt ja der Jonathan, der gerade ein Praktikum bei uns macht. Und der hat mich vor wenigen Tagen gefragt, du komprimierst eigentlich bei deinen ganzen Sounds, du komprimierst so wenig. Und da habe ich mal kurz überlegt, warum komprimiere ich eigentlich so wenig? Und da habe ich mir selber beim Arbeiten zugeschaut, ich statt einen Kompressor tue ich dann zum Beispiel das MIDI komprimieren, dass die Dynamik nicht zu groß ist. Und es ist ein ähnlicher Effekt. Wenn derjenige, der das Arrangement macht und derjenige, der den Mix macht, derselbe ist, der gleichzeitig dran arbeitet, dann macht man einfach an der Soundauswahl oder an der Sound MIDI-Editierung und so weiter schon gewisse Dinge, die das Mixen nachher erleichtern oder gar nicht mehr notwendig machen, weil ja, alles schon so ausgesucht oder MIDI-mäßig editiert ist, dass gar nicht mehr so viel Audio-Plugins notwendig sind. Das ist ein ähnlicher Effekt und es ist auch gerade das Schöne, wenn das Hand in Hand spielt.
Das ist richtig, ja. Grundsätzlich gilt, je weniger du machen musst, je weniger du im Prinzip eingreifen musst in das Sounddesign und in der Kompression, desto richtiger bist du grundsätzlich schon mal, ne?
Ja.
Grundsätzlich, weniger ist mehr. Ne? Grundsätzlich, es sei denn, wir reden über Effekte, sonst was, wo du halt Bananas gehst mit irgendwelchen Sachen. Aber so jetzt, wenn wir einfach so über ganz normale Dinge sprechen im Sound, welchen Sound wähle ich aus? Je weniger du machen musst, umso besser ist es.
Thomas Bennemann schreibt, Moin, ein paar Hilfen zum Mastern wären nicht schlecht. Oder mal von dir einige Tipps zum Mastern, ja. Wie ist denn das Thema Mastering? Mal erste Frage, gibst du deine Tracks immer oder manchmal noch an ein Mastering-Studio? Machst du das selber oder machst du sogar gleich in der DAW beim Mixen drinnen?
Haha, ich habe alles schon gemacht. Insofern, im Prinzip ist es so, dass ich hinten dran eine Masterkette habe, die aber aus ist. Und zwischendurch mache ich sie mal an, um einfach zu sehen, wo befinde ich mich denn hier gerade so, wenn das Ganze mal jetzt auf Druck rauskommt, dann höre ich mir das schon mal an, mach's dann aber wieder aus, weil die Masterkette natürlich auch in gewisser Weise verfälscht und du dann wieder anfängst, den Mix zu korrigieren nach der Masterkette, was du ja erstmal nicht willst, sondern du willst ja hinterher die Masterkette anpassen an den Mix. So,
ja.
Insofern produziere ich vor, wenn ich mal das Gefühl habe, ich brauche mal ein bisschen Druck, ich habe das Gefühl, das langt möglicherweise nicht, dann haue ich einfach mal nur einen Limiter rein, einen Fab-Filter-Limiter, mache das irgendwie auf laut und sehe mal, gut, wie viel Druck habe ich hier eigentlich, wie klingt denn das einfach dann schon? Und dann sehe ich auch, wie dicht ist der Mix? Fehlen mir eigentlich noch Elemente oder habe ich eigentlich auch schon tatsächlich genug drin, wenn man es dann wirklich total laut verdichtet? Ja? Und dann hat man da schon mal so eine Idee. Und am Schluss nehme ich dann die Mastering-Kette, lasse es da durchlaufen und passe dann die Mastering-Kette letztendlich dem Song an und mastern das dann im Prinzip so durch. Und so mache ich das eigentlich mit den meisten meiner Sachen, die jetzt im Techno-Bereich stattfinden oder von den Künstlern, die bei mir auf dem Label, also auf Ballroom, releasen. Da master ich die meisten Sachen auch.
Kannst du noch konkret sagen, was sind das so für Maschinen, die da so in der Stereosumme drinnen hängen für Effekte oder VSTs?
Kann ich sagen. Ich fange meistens an mit einem Farbfilter EQ, ja, oder manchmal auch zwei. Mhm. Dann habe ich drin in Elysia den Alpha Master. Da mache ich dann meistens eine Midside-Kompression. Dann gibt es von T-Rex den TR-5-1, der einfach mit ein paar Knöpfen einfach so so eine gewisse Lautheit erstellt, benutzt davon aber nicht den Limiter, sondern den Kompressor und habe dann mitunter noch einen Quad-Kompressor drin, aber nicht immer, weil da muss man immer sehr aufpassen mit so einem Quad-Kompressor, also meistens habe ich den aus, kann ich gleich korrigieren, habe dann nochmal einen Kompressor drin, auch nochmal für Midside im Ozone und habe einen Ozone hinten drin. Und damit war es dann manchmal noch den UHE, den Zeitraum für die Bandsättigung, aber auch nicht immer, weil mitunter wird es dann auch wieder zu wischiwaschi. Das ist immer das Problem mit der Bandsättigung. Das nimmt ja dann von dem Originaldruck einfach zu viel weg.
Ja.
Ja, und das war es dann im Prinzip auch schon. Also es ist jetzt relativ überschaubar mit dem, was ich da arbeite. Das A und O ist am Ende sowieso der Mix. Wenn der Mix gut ist, dann macht das Mastering eigentlich nur noch ein bisschen lauter und fertig. Ja?
Ja.
Und dann machst du mitunter noch so ein bisschen Badewanne rein. Das heißt, EQ oben ein bisschen anheben, unten ein bisschen anheben, damit es irgendwie auch so ein bisschen Hi-Fi-Charakter bekommt, ja, und nicht so flat ist. Und dann hast du es eigentlich schon. Ja? So, das ist so, wie ich das Gros mit dem Gros arbeite. Having said this, für das neue Album gehe ich aber in ein anderes Studio. Da gehe ich zu Paul Schaal ins Studio. Das ist ein Studio hier in Berlin. Der arbeitet ausschließlich analog und schickt da mein Zeug nochmal durch, was ja komplett digital entstanden ist, weil ich in dem Fall, weil ich auch so also sehr viel mit Sounddesign arbeite, wo ich denke, ich würde es gerne mal ausprobieren, wenn man das alles nochmal durch die digitale Maschine, analoge Schiene fährt und auch nochmal andere Ohren drüber gehen über das, was ich gemacht habe und dem Ganzen vielleicht nochmal so einen anderen Touch abgewinnt, den ich jetzt gar nicht mehr höre, weil ich ja irgendwie jetzt 16 Tracks gemacht habe und auch so ein bisschen betriebsblind geworden bin natürlich.
Paul Schaal macht ein tolles, ist der Inhaber, glaube ich, oder? Von einem tollen Mastering-Studio in Berlin und ist am 21.10. zu Gast bei uns in Mutant Sessions. Das ist auf meinem YouTube-Kanal Thomas Foster Musikproduktion. Aber man braucht einfach nur auf YouTube nach Mutant Sessions, M-U-G-E-N-T Sessions suchen. Ich glaube, ich werde auch einen Link in die Beschreibung von diesem Video machen. Ja, und Markus war auch bei uns in Mutant Sessions zu Gast und hat einen Song von sich in Bitwig aufgemacht und wir sind genau durchgegangen, welche Sounds er verwendet, wie er arbeitet. Also wenn euch das ganze Thema interessiert, dann schaut da mal rein. Markus Spinapfel in Mutant Sessions. Lieber Markus, das war ein super spannender Einblick. Vielen Dank dafür.
Sehr gern. Es hat wieder mal viel Spaß gemacht.
Für die Zuhörer habe ich leider eine schlechte Nachricht. Das nächste Mal ist der letzte Besuch von Markus. Da könnten wir uns noch ein bisschen über die Zukunft des DJs unterhalten, wo die Reise hingeht oder hingehen könnte. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein.
Toll, hat wieder mal viel Spaß gemacht, Thomas. Ciao, ciao.
Ja, wenn ihr spannende Sounds für Techno oder andere elektronische Genres sucht, dann schaut doch mal bei Mutant. Bei Mutant findet ihr nicht nur einzelne Drum-Sounds, also Kicks, Snares, Hi-Hats, sortiert nach Genres, also Techno, House und anderen Stilen, sondern ihr findet auch ganze Beats, die wirklich so klingen wie die Beats, die man von irgendwelchen Tracks aus Ibiza kennt oder von irgendwelchen aktuellen Chartproduktionen. Mutant.com und das Tolle dort ist erstmal 90% gratis und ihr habt die Rechte, es für eure Tracks zu verwenden und diese auch zu releasen. Mutant.com, die wahrscheinlich beste Plattform, um gratis Sounds und Samples zu laden.